Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Amen. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Kapitel 9, Johannes, ist eins meiner zugegeben vielen Lieblingskapitel. Ich mache euch Mut, da vielleicht nachher nochmal das ganze Kapitel zu lesen, weil es echt ziemlich abgefahren ist, wie das dann weitergeht. Es gibt da eine Diskussion, dann sind Leute nicht einverstanden damit, dass Jesus heilt und wollen erstmal fragen die Leute: Ist das nicht der war doch eben noch blind? Oder ist das jemand anders? Und dann fragen die den: Ja, wer hat dich denn geheilt? Und er hat gesagt: Ja, weiß ich nicht, ich habe den nicht gesehen. Und warum fragt ihr so viel? Wollt ihr auch an ihn glauben? Und dann, also es ist ziemlich ironisch und ziemlich witzig. Und das teaser ich jetzt nur an, um dann nicht darauf einzugehen. Das ist eigentlich auch nicht so gut. Aber ich will bei diesen ersten Versen stehen bleiben, weil da schon so viel drin steckt. Und es geht in diesem Einstieg darum, ja, um die alte Frage nach dem Leid. Und die Frage nach dem Warum. Was ist das mit dem Leid? Warum ist das so? Warum ist der jetzt blind? Warum ist da jetzt Krieg? Warum habe ich diese Probleme in meinem Leben? Das ist eine Frage, die Menschheit sozusagen schon immer beschäftigt. Und ich sage schon mal hier, die wird auch die Menschheit weiter beschäftigen. Die Jünger greifen diese Frage auf eine sehr spezielle Weise auf. Die ist vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht unsere Fragestellung so ganz genau. Also, die sehen diesen Blinden da an der Straße sitzen. Offensichtlich wissen sie oder erfahren, dass der blind geboren ist. Und fragen dann Jesus: Wer hat gesündigt? Der da oder seine Eltern? Was steckt dahinter? Dahinter steckt die Idee, dass wenn der blind ist oder wenn ihm sowas Schlimmes passiert, dann muss da ja Sünde dahinter liegen. Dann ist das die Strafe für eine Sünde. Na, also du machst irgendwas und dann fällst du die Treppe runter und dann sagt jemand: Kleine Sünden, bestraft der liebe Gott sofort oder so. Nur der ist schon so auf die Welt gekommen. Und dann ist die Frage: Okay, wann hat der gesündigt? Können Embryonen sündigen? Also Mütter haben Erfahrung, wie Kinder sie treten oder so. Ist das sündhaft? Weiß ich nicht. Man freut sich dann ja eher. Oder hat er die Sünde geerbt sozusagen von seinen Eltern? Geht das? Das war eine theologische Diskussion unter den Rabbinern. Also 10 Gebote, da heißt es ja mal, der Herr wird die Sünde heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied, also zu den Nachkommen. Andererseits bei Hesekiel heißt es nur, der Vater soll nicht die Sünde des Sohnes tragen und der Sohn nicht die Sünde des Vaters. Also das war so eine offene Diskussion. Und das war jetzt an diesem Beispiel, da ist einer, der ist schon so auf die Welt gekommen, konnte man die sozusagen gut auf die Spitze treiben. Und was interessant ist, ist, was die Jünger hier nicht tun, oder was zumindest nicht berichtet wird, das ist, dass ihr Herz in irgendeiner Weise berührt ist von diesem Menschen. Ist das aufgefallen? Also die sehen den und nehmen das sozusagen zum Anlass für ein theologisches Puzzle. Wie ist denn das jetzt und wie kann man das erklären? Und dass da einer am Straßenrand sitzt, der konkrete Probleme hat, spielt in ihrer Diskussion eigentlich gar keine Rolle. Also warum ist das Leid da? Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt, die so eine Existenzfrage ist. Warum passiert mir das? Und es gibt immer wieder Versuche, dann auch Leid zu erklären und Begründungen zu finden, sage ich mal. Und eine haben wir hier bei den Jüngern gesagt, ja, das ist Sünde, die Folge von Sünde oder Strafe für Sünde. Vielleicht will Gott dir irgendwas klar machen dadurch, dass dir das jetzt passiert. Oder ja, das musste jetzt passieren, ich musste diese Krankheit kriegen, denn dadurch habe ich mich dann bekehrt. Aha, Gott schickt die Krankheit, ist dann die Idee, damit dann sich einer bekehrt. Oder es ist irgendwie dämonisch verursacht. Oder es gibt verschiedene Erklärungsmuster und da kann im Einzelfall was dran sein, an dem einen oder anderen Punkt. Also das ist da irgendwo eine, also wenn du dein Leben lang säufst und dann irgendwann die Leber sich meldet oder nicht mehr meldet, okay, dann gibt es irgendeine kausale Verbindung wahrscheinlich. Wenn man dann auch fragen kann, der andere hat genauso gesoffen, dem geht's gut, was ist da schon wieder los? Also der Punkt ist, wir kommen aus dieser Frage nicht so richtig gut raus. In den allermeisten Fällen. Ich will nicht jetzt sagen, dass es nie einen Fall geben kann, wo man das ganz klar weiß. Aber oft ist es eher so ein Rätselraten. Und du kriegst keine richtig klare oder auf jeden Fall keine definierte Antwort. Vielleicht legst du dir das für dich irgendwie zurecht. So, das ist eine Sache. Das kann psychologisch helfen. Ne? Aber eine definitive Antwort, warum ist jetzt dieser Krieg, außer dass da ein Präsident bestimmte Ideen hat und die jetzt mal umsetzt, was da die geistliche Ursache dafür oder so, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube auch in den allermeisten Fällen, auch wenn wir eine Antwort kriegen auf die Frage nach dem Warum, wäre die nächste Frage, nützt mir das denn? Ja, also wenn du weißt, warum das und das passiert ist, als du 12 Jahre alt warst, löst das jetzt deine Situation heute? Es mag Situationen geben wieder, wo das hilfreich ist, aber ich glaube sehr oft, ja, hilft mir das dann auch nicht weiter. Interessant ist jetzt, und da will ich viel mehr Zeit verbringen, ist, wie Jesus auf diese Frage antwortet. Und wie immer gibt Jesus nicht so eine richtig klare oder direkte Antwort. Ich glaube, Jesus, also ich lese nochmal, was er sagt. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, weder noch, sondern es sollen die Werke Gottes wahr werden an ihm. Das kann man jetzt wieder unterschiedlich verstehen. Ich glaube, Jesus meint hier nicht, ich gebe euch jetzt eine alternative Begründung, also Kausalität. Nach dem Motto, der ist halt, Gott hat den blind gemacht als Ungeborenen schon, damit dann ich irgendwann eines Tages komme und den heile. So, das wäre so streng kausal, Ursache, Wirkung, versteht ihr? Ich glaube, das ist nicht der Punkt, den Jesus hier macht, sondern Jesus sagt eigentlich, wendet euren Blick. Es geht um was ganz anderes. Ihr stellt die falsche Frage in dieser Sache. Und wenn du auf eine Frage keine gescheite Antwort kriegst, auch mit vielen Versuchen und Philosophen und Theologen sind an dieser Warum-Frage seit Jahrtausenden, dann könnte es sein, dass das Problem nicht bei den Antworten liegt, sondern dass das Problem bei der Frage liegt. Ja? Mhm. Jesus sagt, eigentlich geht es um was ganz anderes. Nicht darum, was jetzt genau das verursacht hat, dass der blind ist, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Schaut doch mal, was Gott tun kann in dieser Situation. Also ich schaue nicht mehr auf die Entstehungsgeschichte dieses Problems, sondern ich schaue auf Gottes Möglichkeiten in der Situation. Ich will das gar nicht jetzt vertiefen, aber wenn ich in dieser kausalen Denkweise bleibe, ich glaube, ich komme einfach in ganz schwierige Gewässer. Ich sage, aha, Gott macht Leute 30 Jahre lang blind, um dann irgendwann mal zu zeigen, wie cool er ist, dass er Blinde heilen kann oder so. Ne? Oder Gott verursacht einen Krieg, in dem Tausende sterben und Millionen fliehen, damit sich dann Leute bekehren oder Erweckung kommt. Ihr merkt, mit dem Gottesbild wird das schwierig. Und ich wäre da sehr, sehr vorsichtig an der Stelle. Jesus stellt die Frage, was will Gott jetzt tun in dieser Situation? Und Jesus selbst wird aktiv. Also ich habe den Text mit Absicht so weit gelesen, bis zu dem Punkt, wo Jesus den Mann heilt. Ja, also er selber greift hier ein, er spricht davon, dass der Vater wirkt, dass wir die Werke des Vaters tun. Gott ist am Werk in jeder Situation, das ist der Punkt. Und weil Gott so gut da drin ist, ich habe das letzter Zeit häufiger gesagt, weil Gott so gut da drin ist, in noch den notvollsten Situationen Segen zu wirken, denken wir dann manchmal, ach, diese notvolle Situation kam schon von Gott. Denn da bin ich doch so gesegnet worden. Ja, ich glaube, da ist die Schlussfolgerung ist nicht ganz richtig. Also der Krieg oder der Krebs oder was auch immer ist nicht ein Geschenk Gottes, weil er dich segnen wollte. Aber selbst im Krieg und selbst im Krebs kann Gott segnen. Und bist du nicht verlassen. Und auch nicht erst dann ist Gott wieder dann da, wenn das alles beseitigt ist, das Problem. Sondern mittendrin wirkt Gott. Das ist der Punkt. Und wir stehen nicht nur als Zuschauer dabei oder als die, die theologische Fragen stellen, sondern wir haben auch einen Auftrag in der Situation. Das ist die Frage nach unserer Berufung. Vers 4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Also die Werke des Vaters, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Also wir sollen die Werke des Vaters wirken. Das ist zunächst mal, und mit dem Wir schließt er ja die Jünger, schließt er uns als seine Nachfolger ein. Und das ist ziemlich abgefahren. Das ist eine Riesenehre, die Jesus uns zuspricht. Also wir sind nicht die, die irgendwie die Tasche tragen oder vielleicht den Mikroständer aufbauen und dann sind wir raus aus der Nummer, sondern wir tun die Werke des Vaters. Wir sind, Jesus sagt, ne, ihr werdet, wer mir nachfolgt, wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere als diese tun. Wir sind da gerufen, in seiner Spur unterwegs zu sein. Und eben nicht nur zu rätseln, warum jetzt eine Situation so ist, sondern zu fragen, was kann mein Part in dieser Situation sein? Wie kann ich in dieser Situation handeln? Wie kann das konkret aussehen? Wie kann ich handeln? Ja, wiederum, ich folge Jesus. Jesus sagt, Johannes 20, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir schauen auf Jesus. Wir fragen, wie wir handeln können. Und das Erste, was wir bei Jesus immer wieder sehen, es wird in der Geschichte nicht ausdrücklich genannt, aber in vielen anderen, und hier können wir es aus seinem Handeln ablesen, ist ein Herz voller Barmherzigkeit. Also er sieht Menschen und er sieht nicht nur ein theologisches Problem oder eine missionarische Gelegenheit oder whatever, sondern er sieht diesen Menschen, der in Not ist. Selbst da, wo Menschen ein rebellisches Herz haben, dieser reiche Jüngling, ja, der sich nicht entschließen kann, seinen Reichtum fahren zu lassen. Das heißt, Jesus sah ihn an und er liebte ihn oder er gewann ihn lieb. So sieht Jesus Menschen an. Da ist der Blinde in einer anderen Situation. Das heißt, Jesus, sein Herz war voller Erbarmen. Er steht am Grab seines Freundes Lazarus und Jesus weiß, er ist ja Gott, er weiß, was er auch als Nächstes tun wird. Dass er ihn gleich von den Toten auferwecken wird. Und er sagt nicht so, jetzt wollen wir doch mal sehen, sondern er steht da und ihm laufen die Tränen. Und es bricht ihm das Herz, dass der Tod noch so viel Raum hat, dass er in seinen Freundeskreis so einschlägt. Und dann tut er die Werke des Vaters. Aber das eine schließt das andere in keiner Weise aus. Und ich glaube, er ruft uns, mit so einem Herzen Menschen zu begegnen. Ich sehe, wie jemand, der Wahnsinnsschritte auch im Glauben gegangen ist, Befreiung von Sucht erlebt hat, sich zu, ja, überall Zeugnis ist für Jesus, wie der abstürzt in Krankheit, in Verwirrung. Das macht mich nicht wütend, weil der mich dann beleidigt, sondern es bricht mir das Herz. Dass wir mit Polizei agieren müssen möglicherweise und so weiter. Jesus, du darfst Jesus um dieses Herz bitten. Es gibt das in diesem, ich zitiere das dauernd, aber kann ich auch nichts für. In diesem Lied Hosanna, Hillsong, ne? Break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht, Herr. Ich will dich nur warnen. Das ist ein Gebet, was Gott sehr gerne erhört. Und dann Ein zweites, wir stellen uns zu denen, die leiden. Nochmal, die Jünger sind hier, bleiben im Prinzip in der theologischen Studierstube, auch wenn sie die Straße runterlaufen, in ihrer Betrachtung dieses Leidenden. Und unser Platz ist an ihrer Seite. Ich habe einen kleinen Cartoon mitgebracht, wo jemand, ja, da sieht, vielleicht habt ihr das schon gesehen, der sieht da jemand, der traurig ist und überlegt, okay, was kann ich sagen? Also ne, für die Aufnahme, hantiert so mit so Sprechblasen, da steht drauf, it's going to be okay, es wird alles wieder gut. Look on the bright side, guck doch mal, was gut ist. Oder you have so much, was steht da, to be happy for oder so. Du hast doch so viel, wofür du dankbar sein kannst. Ne, jemand, der gerade vielleicht in der Depression ist, dem das zu sagen. Ja, überlegt, was kann ich sagen und dann geht's weiter. Ach komm, die ganzen Sprüche. Ich setze mich einfach an die Seite dieser Person. Und du musst gar nichts sagen. Manchmal, ne, da ist jemand gestorben und du sagst, ja, ich würde ja gern mein Beileid ausdrücken, aber ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Und dann sagst du lieber nichts. Und das hört man, vielleicht hast du es selber erlebt, wenn du durch eine dunkle Zeit gegangen bist, dass Leute sich dann nicht melden. Weil die unsicher sind, was sie sagen sollen. Sie wollen nichts Falsches sagen. Und natürlich kann man da auch verletzende Dinge sagen. Aber weißt du, niemand erwartet von dir, dass du der Person jetzt erklärst, warum ihr Partner gestorben ist. Oder warum diese schreckliche Sache passiert ist. Das ist gar nicht dein Job. Das will auch niemand von dir. Das erwartet auch nicht Jesus von dir, dass du sein Anwalt bist und alles Handeln Gottes erklärst. Das war nie unser Job. Und das zieht dir das auch nicht an. Sondern was die Person braucht, ist das zu wissen, dass jemand da ist. Dann kannst du sagen, du, ich wollte einfach mal vorbeischauen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin für dich da. Vielleicht sitzt du dann einfach so neben der Person. Das ist das Beste. Ja, erinnert euch an die Freunde von Hiob. So ihre beste Zeit, das war diese erste Woche, wo sie auftauchen bei dem leidenden Hiob und einfach die Klappe halten. Und da sind, bei ihm sitzen, vielleicht den Kaffee kochen oder so und sonst gar nichts. Und dann denken sie, okay, jetzt müssen wir das aber mal hier klären und dann geht's bergab. Ja? Also einfach da sein ist manchmal gut und dann kann es natürlich weitergehen, dass wir lassen uns leiten vom Heiligen Geist. Wie kann ich jetzt konkret in dieser Situation auch helfen? Hier kannst du auch einfach fragen, was kann ich denn für dich tun? Weiß die Person manchmal selber ganz gut, aber lass dich da auch vom Herrn leiten. Und dann kann es konkrete Dinge geben, wo du eingreifst. Sei da sensibel. Wir sind gerade im Gespräch, wir haben da auch für gebetet letzte Woche, Situation, wo Familie von jemand aus der Gemeinde auf der Flucht ist in der Ukraine. Und wir sind jetzt im Gespräch, wer mit einem kleinen Bus hinfährt, um die abzuholen, wenn die da über die Grenze kommen. Also wenn jemand zeitlich flexibel ist und gerne Minibus fährt, melde dich bei mir. Wir suchen noch Ersatzfahrer. Aber das ist eine ganz praktische Sache. Und wir können helfen, wir brauchen Weisheit. Und auch das ist was Gott schenken will. Weisheit auch zu verstehen, was ist jetzt hier nötig. Und da ist dann die Frage nach dem Warum auch sinnvoll. Also, ich weiß nicht, ob das Desmond Tutu gesagt hat oder irgendjemand anders. Ne, wenn da jemand an dir vorbeitreibt, der in den Fluss gefallen ist, dann, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, rettest du den aus dem Fluss, klar. Und dann kommt der Nächste angeschwommen, der ist auch in den Fluss gefallen, dann rettest du den auch, das ist auch super. Aber Weisheit leitet dich dann, mal zu gucken, ein bisschen flussaufwärts zu gehen, und zu gucken, warum fallen hier dauernd Leute in den Fluss? Ist da das Brückengeländer kaputt oder was weiß ich? Ja, also da darf man dann da in diesem Sinn nach den Ursachen gucken. Kann sehr sinnvoll sein. Aber auch da brauchen wir die Leitung Gottes. Okay. Was ich noch wichtig finde dabei, ist, es gibt eine Situation im Leben eines Menschen, wo wir hundertprozentig wissen, was der Grund für sein Leiden ist. Und da rede ich von Jesus, der gelitten hat und wir wissen genau warum. Weil er es selber vorhergesagt hat, weil der Vater es ihm gesagt hat, weil er von Anbeginn der Welt an wusste, dass dieser Tag kommen wird. Also die Frage nach dem Warum, wenn wir vom Leiden Christi sprechen, ist beantwortet. Johannes 12 zum Beispiel, 23, 24. Jesus antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Also Jesus spricht hier im Bild, aber wenn man ein bisschen den Zusammenhang versteht, merkt man, aha, er redet von sich selbst. Er ist dieses Weizenkorn, was in die Erde gelegt wird und stirbt, um viel Frucht zu bringen. Deutlicher ist es im Markus-Evangelium, Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also Jesus stirbt. Das ist das. Dazu ist er gekommen. Das ist nicht ein trauriger Unfall auf dem Weg, sondern das war das Ziel seines Kommens, sein Leben zu geben als Lösegeld. Er nimmt. Und ein paar hundert Jahre vorher schon hat Gott das klar gemacht durch den Propheten Jesaja. Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also kriegst eine Antwort auf die Frage nach dem Warum, wenn es um das Leiden von Jesus geht. Er hat gelitten, um die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen, um den Tod, zu dem wir verurteilt sind, auf sich zu nehmen. Um die Macht der Sünde in unserem Leben zu brechen. Er ist diesen Weg sehr bewusst gegangen, ins Leiden hinein und hat es angekündigt, immer wieder. Da heißt es, und seine Jünger verstanden es nicht. Ja, wie auch so, ne? Aber hinterher spätestens wurde es klar. Und wir sehen Jesus selber, wie er barmherzig ist und solidarisch und bei den Leidenden ist. Und wenn du von Freunden verraten bist oder ja, deine Seele zerschlagen, wie das dann heißt im alten Lutherdeutsch, du darfst wissen, Jesus ist an deiner Seite. Und er weiß übrigens genau, wie es dir geht. Nicht aufgrund deiner Allwissenheit, sondern aus Erfahrung. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Also Mediziner, also ob du weißt, wie ein Knochenbruch aussieht im Röntgenbild oder ob du selber schon mal erlebt hast. Jesus ist dabei. Er ist nah denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er rüstet uns alle aus als seine Gemeinde. Füreinander, für andere da zu sein. Er sendet uns. Und ja, er nimmt stellvertretend den Tod, die Strafe auf sich. Damit wir frei sein können und um eine Welt vorzubereiten, um eine Herrlichkeit vorzubereiten, in der die Frage nach dem Warum sich erübrigt haben wird. Weil es keinen Schmerz mehr gibt, weil es keine Tränen mehr gibt und mancher sagt ja, dann habe ich ganz viele Fragen für Gott, wenn ich dann da ankomme. Ich glaube, diese Fragen werden wie der Tau in der Morgensonne schmelzen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Auch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Die ultimative Antwort auf die Frage nach dem Leid. Ich mache es neu. Ich wische die Tränen ab. Ich heile die Schmerzen. Und schon jetzt dürfen wir zu ihm kommen mit unserem eigenen Schmerz und dürfen uns ausrüsten lassen von ihm, anderen Menschen in ihrem Schmerz zu begegnen, in seiner Liebe, in seiner Kraft. Und das wird ein Stück Antwort für sie sein. Nicht, ich habe jetzt die logische Erklärung, warum es passiert ist, aber als es mir schlecht ging, hat Gott jemand gesandt. der an meiner Seite war. Was für ein Geschenk das ist. Und du kannst so ein Geschenk sein.